Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich riesig auf, jetzt bin ich fertig, auf diesen Gottesdienst. Geht's euch gut? Ja. Letzter Sonntag im Jahr. Wer ist glücklich, dass das Jahr vorbei ist? Gar nicht so viele. Wer ist froh, dass ein neues Jahr kommt? Neue Hoffnung, neue Kraft, neuer Segen. Gleicher Gott, come on, amen. Ich freue mich riesig, immer in der Heimat zu sein und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich bin hierher gekommen am 24. Abend, da sieht man noch nicht viel, aber ab dem 25. jeden Tag hat die Sonne geschienen. In Gießen seit 2 Monaten habe ich keine Sonne mehr gesehen. Und hier jeden Tag, da geht mein Herz auf, ey. Hier kann man richtig Vitamin D tanken, ihr könnt euch glücklich schätzen, hier zu wohnen, wo die Sonne immer scheint, so sage ich in Gießen immer, in der Heimat, da scheint die Sonne immer. Aber wo noch mein Herz viel mehr aufgeht, ist, ey, dass wir einen guten Gott haben, einen Gott, der heute noch lebendig ist, im Himmel ist, der heute noch Menschen liebt und der heute noch Menschen rettet. Und darf ich euch kurz mit reinnehmen in 1, 2, 3 Stories, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, in Gießen, einfach nur, weil ich so begeistert bin, was wir für einen großartigen Gott haben im Himmel. Und das Erste ist, eine Lady kam im August das allererste Mal in unseren Gottesdienst und wir hatten einen Gastsprecher da und er hat viel Leid in seinem Leben erlebt und hat darüber gepredigt und dann über Römerbrief, alle Dinge dienen zum Besten. Das war seine Predigt und die Lady sitzt drin, ganz frisch in ihrer Tasche, eine Diagnose von Brustkrebs, eine Trennung von 7 Jahre Beziehungen. Sie hört diese Predigt und sie merkt, das spricht genau in ihr Leben. Und sie kommt seit diesem Tag, jeden Sonntag, und am letzten Sonntag, also vor einer Woche, durften wir sie taufen. Und ich bin so begeistert, weil an ihre Taufe bringt sie eine Freundin mit. Die Freundin hört den Gottesdienst, bekommt das mit und denkt sich, hey, da ist irgendwas dran. Sie kommt an Heiligabend, ich darf predigen, ich mache einen Aufruf und ich sehe, wie die Freundin von ihr Leben in Jesus Hand gibt. Und ich denke mir so, ey, ist unser Gott nicht gut? Ist Gott nicht gut? Eine andere Geschichte, wie Gott so verrückt arbeitet. Ich habe einen Anruf bekommen, ich war unterwegs eine Woche und ich kriege einen Anruf von einem Typ, der schon 4 Kontaktkarten ausgefüllt hat in einer Woche. In einer Woche 4 Kontaktkarten online ausgefüllt hat und dann haben die gesagt, hey Marian, ruf den bitte an. Der braucht wirklich schnell irgendjemanden, wo er Kontakt hat. Und ich habe mir die Zeit genommen und habe ihn angerufen und er ist so, hey, voll cool, dass ich dich erreiche. Ich habe schon echt viel versucht, und durchzukommen. Schön, dass du jetzt am Telefon bist. Und er erzählt mir seine Geschichte. Und zwar ist Jesus ihm begegnet und er hat keine Ahnung, was er damit anfangen soll. Und hat einfach nach Kirche in Gießen gesucht, ist auf uns getroffen, hat die Kontaktkarte ausgefüllt und wollte wissen, wann wir denn Messe feiern. Und dann wusste ich, okay, jetzt weiß ich, wo ich anfangen darf. Und habe eine halbe Stunde mit ihm telefoniert, einfach wie wir Gottesdienste feiern und dass er gerne einfach kommen kann und nicht schauen muss, wie er kommt, sondern einfach so, wie er ist. Und seit dem Tag kommt er jeden Sonntag und wir durften ihn im September taufen. Ne? Und er hat Jesus richtig mächtig kennengelernt, ist jetzt nochmal in Therapie, weil er in einer tiefen Depression war. Und Gott ruft ihn da langsam raus und er lebt Heilung, was Gott ihm zuspricht. Und ich bin so dankbar, oder? Wir haben Gott, der rettet. Können wir das mal feiern? Können wir mal Gott Danke sagen für das, was passiert? Und das passiert auch hier. Die Ernte ist ready. Die Frage ist, bist du ready? Bist du ready, Menschen zu Jesus zu führen? Bist du ready, ein Zeugnis zu sein von der Güte Gottes? Und ich glaube, wir dürfen uns ready machen, weil so viele Menschen haben Hunger. Die nächste Generation, man sagt, die ist so spirituell wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, wir als Kirche dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, ey, wir wollen alles, dass es so bleibt, wie es ist, sondern wir dürfen sie aufnehmen mit offenen Armen und sagen, hey, wir führen euch zum lebendigen Jesus. Und das ist unsere Möglichkeit, da richtig reinzugehen. Und heute will ich über Johannes 21 sprechen. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne schon mal aufschlagen. Und das ist das letzte Kapitel. Was könnte man Besseres predigen am letzten Sonntag über das letzte Kapitel in dem Evangelium? Und ich freue mich darüber zu predigen, weil da so viel drinsteckt. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Kapitel. Und wenn du mal durch das Johannes-Evangelium durchgehst, dann merkst du, von Anfang an ist Johannes eine Sache richtig wichtig. Und zwar zu beweisen und zu bezeugen, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Das Wort wurde Fleisch, so fängt der Brief an, ja, und man merkt, er untermauert es mit den Geschichten, er untermauert es mit den Wundern, mit den Zeichen, die Jesus tut. Und das ist sein Ziel von Johannes, zu bezeugen, dieser Mann ist kein gewöhnlicher Mann, sondern es ist wirklich der Sohn Gottes. Und dann kommt das Ende von Johannes Evangelium, und zwar Johannes 20, Vers 31 ist so ein perfekter Vers. Und da steht, was hier berichtet ist, also in dem ganzen Evangelium, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Kriegt ihr einen Amen? Amen. Amen. Und das ist der letzte Vers von Kapitel 20 und man denkt sich so, das ist ein perfektes Ende, oder? Das ist ein perfektes Ende für ein gutes Buch. Genau das definiert nämlich, warum das Buch geschrieben wurde. Man denkt sich, damit hört das Evangelium auf. Es ist die beste Zusammenfassung vom Evangelium. Es bringt alles auf den Punkt, ein episches Ende. Aber es endet hier nicht. Es gibt noch dieses Kapitel 21. Da kommt noch dieses eine komische Kapitel. Und wir merken, wir stecken da drin, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und all das passiert davor. Warum brauchen wir noch das Kapitel 21? Und wenn wir das Kapitel reinlesen, was wir gleich tun werden, dann werden wir merken, dass wir mit einer Person, die uns schon so häufig enttäuscht hat, schon wieder konfrontiert werden. Und zwar mit Petrus. Warum müssen wir schon wieder eine enttäuschende Erzählung von Petrus ertragen? Und genau das habe ich mich gefragt, als ich dieses Buch studiert habe, als ich das letzte Kapitel durchgegangen bin. Es war doch gerade alles so herrlich, die Auferstehung, so großartig, so viel Gutes. Und dann dieser letzte Vers, warum muss noch Kapitel 21 kommen? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das Kapitel 21 da in diesem Buch vorkommt, weil es für dich und für mich geschrieben ist. Weil wir alle wie Petrus sind. Wir alle haben die Herrlichkeit gesehen. Wir alle haben die Größe Gottes gesehen, gehört und erlebt. Aber in bestimmten Momenten in unserem Leben gibt es Punkte, wo wir weglaufen, wo wir enttäuscht sind, wo wir wie Petrus sind. Und deswegen wollen wir reinschauen, was da so drin steht. Und ich bin so dankbar für Petrus, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich in die Bibel schaue, dann denke ich mir so, boah, ich kann mich mit so wenigen Menschen aus der Bibel identifizieren, weil die sind alle so heilig, die sind alle so krass, die sind alle so mutig, die sind alle so glaubensvoll, die ballern alle ihr Leben lang durch und machen irgendwelche großartigen Sachen. Und ich bin so dankbar, dass es Petrus gibt. Weil immer wenn ich Petrus anschaue, denke ich mir, mit dem kann ich mich identifizieren. Ich glaube, er wird so viel erwähnt, weil wir die menschliche Seite von einem Apostel sehen, die uns ermutigen soll, die uns Kraft geben soll, dass Gott nicht mit den Starken arbeitet, sondern mit den Schwachen, mit denen, die in ihrer Schwachheit Gott ihr Leben zur Verfügung geben und sagen, Gott, du regierst in meinem Leben und du machst mich stark. Und jetzt schauen wir rein, was da so drin steht und was das für eine gute Nachricht ist, dass da dieses 21. Kapitel noch geschrieben worden ist, weil ich glaube, es wurde für uns alle geschrieben, weil wir alle an einem gewissen Punkt gescheitert sind im Glauben, wie Petrus auch. Und vielleicht stellst du das auch fest über dein Jahr 2025, dass du dir im Glauben Vorsätze gemacht hast am Anfang des Jahres, im Januar, und du merkst, du bist an deinen eigenen Maßstäben gescheitert. Vielleicht merkst du, dass du an den Maßstäben Gottes gescheitert bist in deinem Jahr. Und genau dann ist dieses Kapitel perfekt für dich. Und wir lesen mal rein in die ersten Verse, Johannes 21, 1 bis 3. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias. Also er ist schon auferstanden, die Jünger haben ihn schon gesehen und jetzt erscheint er ihnen wieder an diesem See, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei weitere Jüngere zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Also wir sehen, Jesus ist auferstanden. Ne? Die Herrlichkeit haben sie mit eigenen Augen schon gesehen. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus ihnen begegnet hier an dem See, sondern sie sind ihnen schon begegnet. In Vers 14 lesen wir, das ist das dritte Mal, wo Jesus den Jüngern hier begegnet. Und Petrus wird als erstes genannt, weil er der Leiter ist und sechs weitere Jünger werden erwähnt. Und zu siebt waren sie fischen. Und wo sind sie? Sie sind an diesem See. Und jetzt ist es interessant, warum sind sie an diesem See? Ganz einfach, weil Jesus hat gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Aber er hat gesagt, er will sie dort treffen. In Matthäus 28 lesen wir das. Aber nicht an einem See, sondern an einem Berg. Jetzt ist doch die Frage, warum sind die Jünger nicht auf diesem Berg, wo Jesus gesagt hat, dass sie hingehen sollen, sondern warum sind sie an einem See und fischen? Und es hat einen Grund, und zwar, Petrus sagt hier, ich gehe fischen. Wenn du ins Griechische reinschaust, dann ist es nicht eine Aussage von, ich gehe mal Zeit überbrücken, fischen, sondern was er hier eigentlich sagt ist, ich schmeiß alles hin und ich gehe zurück zu meinem alten Leben. Er war Fischer vom Beruf und ich gehe wieder meinem Beruf nach, ich gehe wieder fischen. Bedeutet, was Petrus hier eigentlich macht, ist seine Berufung hinzuschmeißen, ungehorsam zu sein, weil Jesus hat gesagt, am Berg sollen sie sich treffen. Und er sagt, hey, ich gehe nicht zu diesem Berg, ich habe es versaut, sondern ich gehe an diesen See. Und jetzt fragen wir uns, warum Petrus? Ganz einfach, weil Petrus weiß, er hat Jesus verraten. Deswegen hat Petrus Angst, diesem Jesus zu begegnen. Und er sagt von sich selber, hey, ich bin es nicht würdig, weiter für Jesus zu dienen. Er kann mich nicht länger gebrauchen. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann man das machen? Wie kann das sein, dass Petrus hier, ihr müsst euch überlegen, der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat Zeichen gesehen, er hat Wunder gesehen, er hat Vergebung gesehen. Er hat so viele gute Sachen gesehen. Und jetzt in diesem Moment ist er ungehorsam und will alles hinschmeißen und will zurück in sein altes Leben gehen. Aber er hat doch Jesus versprochen. In Johannes 13 lesen wir das zum Beispiel. Petrus sprach zu ihm, zu Jesus, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. So war doch Petrus drauf, so kennen wir doch Petrus. Aber genau das hat Petrus nicht gehalten, oder? Petrus hat Jesus verraten. An ein kleines Mädchen hat er gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. In Jesus seinem schlimmsten Moment. Und wisst ihr, wenn Jesus tot gewesen wäre, dann wäre der Verrat unauffällig gewesen, oder? Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann wäre es ein dummer Fehler gewesen. Aber Jesus ist auferstanden. Für uns das Herrlichste, das Großartigste. Aber du musst dir überlegen, wenn du in Petrus Haut steckst und du weißt genau, du hast diesen Mann verraten. Du hast nicht zu ihm gehalten. All das, was du versprochen hast, hast du gebrochen. Und dieser Mann ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden und steht vor dir. Wer von uns weiß, dass wir alle wie Petrus reagiert hätten und gesagt hätten, boah, dieser Mann kann mit mir nichts mehr anfangen. Jesus kann mich doch nicht mehr gebrauchen. Er wird direkt konfrontiert mit der Auferstehung, mit seinem Versagen, mit der Enttäuschung, mit Selbstzweifeln und Schuldgefühlen. Warum? Weil es noch kein klärendes Gespräch gab zwischen Jesus und Petrus. Jesus ist zwar auferstanden, er ist den Jüngern begegnet, aber Petrus hat Jesus noch nicht gehört. Ich kann dich immer noch gebrauchen. Petrus denkt also, sein Fehler war zu groß. Sein Verrat an Jesus war zu groß. Er ist zu schwach gewesen, er hat versagt. Warum sollte Jesus ihn noch gebrauchen? Und deswegen entscheidet er in diesem Moment, ich gehe zurück fischen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Er geht zurück zu seinem alten Beruf, weil er sagt sich, hey, eine Sache kann ich. Ich bin vielleicht nicht der großartigste Prediger. Ich bin vielleicht nicht der großartigste Nachfolger von Jesus. Ich habe es vielleicht versaut, aber ich weiß, eine Sache kann ich. Ich kann fischen. Deswegen gehe ich zurück dahin, wo ich weiß, das kann ich. Und ich gehe wieder fischen. Und Theologen sagen tatsächlich, dass Petrus ein großes Fischerunternehmen hatte, bevor Jesus nachgefolgt ist. Ich kann das nicht ganz glauben, weil immer wenn ich von Petrus lese, dass er fischen war, hat er nichts gefangen. Also ich weiß nicht, was da falsch ist, aber irgendwo immer sehen wir, dass er nichts gefangen hat. Ich glaube, Menschenfischer war eigentlich eine Beförderung für Petrus. Aber Petrus schaut auf sein Leben zurück und er macht das Alte, weil er nicht weiß, ob er im Glauben genug ist, anstatt nach vorn zu schauen. Und wer von uns weiß, dass nach hinten schauen nicht immer die beste Idee im Glauben ist? Ich habe mal ein paar Bibelstellen dabei. Lukas 9, Vers 62 sagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Hebräer 12, 1 bis 2. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Philipper 3, Vers 13, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Nach hinten zu schauen, ist im Glauben nicht die beste Idee. Du kannst mal Lots Frau fragen. Ist nicht die beste Idee. Nach hinten zu schauen, was war. Sondern Jesus ruft uns raus aus dem Alten und er sagt, ihr sollt nicht nach hinten schauen, sondern nach vorn schauen und auf das schauen, was ich für euch vorbereitet habe, was ich für euch tun will und was ich durch euch tun will. Schaut auf mich. Und das ist immer das, was wir bei Jesus sehen. Er schaut nicht zurück, was war, sondern er schaut, wo er uns hinführen will. Und diese Geschichte hier ist ein Spiegel für unser Leben, weil wir kennen alle Jesus. Wir alle haben von Jesus gehört und ihn erlebt und bestimmte Momente, wo er zu uns gesprochen hat. Aber wir kehren doch immer wieder in alte Muster zurück. An alte Punkte in unserem Leben zurück. Dinge, wo wir schon mal waren und vielleicht besser waren. Alte Sicherheiten, alte Identitäten. Und auch wir glauben ganz oft, oh Mann, ich hab's versaut. Ich bin nicht würdig genug, diesem Gott zu dienen. Mich kann Gott nicht gebrauchen. Ich habe versagt. Ich war ungehorsam. Und wir haben doch diese Momente auch in unserem Leben. Und deswegen ist es so schön, dieses Kapitel in der Bibel noch zu haben, wo wir sehen, wie Jesus und Petrus das Ganze aufarbeiten. Und ich will dir heute sagen, ganz egal, was in deinem Jahr 2025 war, ganz egal, wo du gescheitert bist, ganz egal, wo Dinge zerbrochen sind, ganz egal, wo du merkst, dass du vielleicht ungehorsam warst, wo Gott gesagt hat, du sollst das tun und du hast was anderes getan, ich will dir sagen, heute kann ein Moment sein, wo du wieder ganz neu nach vorn schaust. Vergiss das Alte, ist der Jahresvers für nächstes Jahr. Ich werde Neues tun, sagt Jesus. Ich werde Neues tun in deinem Leben. Ich werde Neues tun. Und wir lesen mal weiter, Vers 4. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Sie haben ihn nicht erkannt, weil es sein Auferstehungsleib war. Und dann Vers 5. Kinder, rief er ihnen zu. Warum nennt Jesus hier die Jünger Kinder? Ganz einfach, weil sie wie Kinder ungehorsam waren. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Ist eine wilde Frage, Leute zu fragen, oder? Wo man sieht, die haben nichts gefangen. Und dann, hey, habt ihr nicht ein paar Fische gefangen? Die ganze Nacht wart ihr draußen. Habt ihr da nicht was? Nein, riefen sie zurück. Nicht einen einzigen. Vers 6. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Warum die rechte Seite, habe ich mich gefragt, aus 200 Metern Entfernung ungefähr, wo Jesus stand, woher soll der wissen, ob jetzt die rechte Seite oder die linke Seite die Fische sind? Ganz einfach, Jesus zeigt hiermit, er ist in Kontrolle. Es geht nicht um die Seite, sondern wenn Jesus sagt, die rechte Seite ist es, dann ist es die rechte Seite, weil die Fische gehorchen Jesus. Hey, da wo wir auf Jesus hören, da passiert etwas. Jesus sagt hier, ich bin in Kontrolle, selbst über die Fische im See bin ich in Kontrolle. Ich bin über alles in Kontrolle. Ich kann versorgen. Ich bin der Versorger. Ich habe alles in meiner Hand. Und ich habe einen netten Satz, den ich sympathisch finde, gelesen. Jesus sagt die rechte Seite, weil er immer Recht hat. Ja, ist doch sympathisch, oder? Wir lesen weiter. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge an Fischen hatten sie gefunden. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller ans Ufer zu kommen. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa hunderte Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Die ganze Nacht haben die Jünger nach Fischen gesucht, während Jesus die ganze Zeit welche hatte und schon auf dem Feuer hatte. Ist das nicht absurd? Sie kommen raus und was sehen sie? Jesus, wie er da schon Fische brät und Brot hat. Hey, unser Gott ist am Kochen. Unser Gott ist am Kochen, Mann. Ich liebe Jesus, ich liebe Gott. Warum? Weil er uns versorgen will, oder? Wir sehen hier ganz klar, er versorgt uns. Selbst in unserer Missgunst, selbst da, wo wir nicht fangen, selbst da, wo wir vielleicht es nicht schaffen, da dürfen wir zu ihm kommen und erleben, wie er uns versorgt. Und ich glaube, ich habe das schon so oft in meinem Leben festgestellt. Wenn ich auf Wegen war, wo ich vielleicht nicht ganz so gehorsam war, wenn ich zurück zu Jesus komme, dann kriege ich das, was ich eigentlich suche. Sie haben Fische gesucht zum Essen. Was bekommen sie, als sie zu Jesus kommen? Sie bekommen Fische, die schon gebraten sind. Hey, da wo wir zurück zu Jesus kommen, da ist Versorgung. Da wo wir zurück zu Jesus kommen, da bekommen wir das, was unser Herz, was unser Körper wirklich braucht. Warum? Weil er unser Versorger ist, weil er der König ist, weil er in Kontrolle ist. Da wo wir sein Wort hören und tun, da werden wir versorgt werden. Wir lesen weiter, Vers 10. Bringt ein paar Fische von euren, die ihr eben gefangen habt, fordert Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Wisst ihr, was ich interessant finde? Dass Jesus hier sagt, er hat Fische, er brät sie schon, aber trotzdem sagt er zu den Jüngern, jetzt bringt eure Fische. Und wisst ihr, ich glaube, das ist eine Kombi im Reich Gottes, die wir immer wieder sehen. Jesus hat alles vorbereitet, aber trotzdem will er, dass wir mit ihm kooperieren. Hey, Epheser 2, Vers 10 spricht davon, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Sag mal, guten Werken. Die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott bereitet schon Dinge vor, das Essen ist schon gekocht, aber trotzdem sagt er, ey, ihr habt auch euren Teil, ihr dürft eure Fische auch dazu bringen. Und das sehen wir immer wieder im Reich Gottes. Jesus ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden. Aber jetzt sagt er die Botschaft, diese herrliche Botschaft, das ist euer Part, dass ihr in die ganze Welt geht. Wir sehen das immer wieder im Reich Gottes, dass Gott mit uns kooperieren will. Dieser herrliche, großartige, erhabene, heilige Gott kommt immer wieder und will mit uns unperfekten Menschen zusammenarbeiten. Ist das nicht großartig? Haben wir nicht einen großartigen Gott? Ich liebe es, wie unser Gott uns gebrauchen will. Jesus sagt nicht, hey Fische, springt einfach in das Boot. Springt einfach rein, sondern er sagt, hey, ihr dürft die Fische aus dem Wasser ziehen. Er will mit uns kooperieren. Es bleibt immer auch unser Part, mitzuspielen. Es bleibt unser Part, gehorsam zu sein. Hätten sie nicht nochmal auf die Netze ausgeworfen, hätten sie keine Fische gefangen, weil Jesus nicht gesagt hat, springt einfach rein. Sondern sie mussten noch etwas tun, um die Versorgung zu bekommen. Es ist immer ein beidseitiges Handeln. Mit Gott, mit uns. Gott sagt, wir tun. Gott tut, wir tun auch. Und so funktioniert das Reich Gottes ganz oft. Und ich finde es so interessant, weil in Vers 6 lesen wir, die Jünger konnten die Netze nicht hochholen, weil sie so schwer waren. Und jetzt gerade in unserem Vers haben wir gelesen, Simon Petrus geht alleine hin und nimmt das ganze Netz. Und ich denke mir, wie geht das? Wo hat er diese Kraft plötzlich? Und ich glaube, es liegt daran, wenn Jesus zu uns sagt, wir sollen etwas tun, bekommen wir auch die Kraft. Dann bekommen wir auch die Kraft, das zu tun, was wir tun sollen. Wir gehen weiter in Vers 12. Kommt her und esst, sagt Jesus. Die Jünger hatten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass das der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschienen ist, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Hey, ich liebe Jesus. Er ist so natürlich. Er sitzt da und sagt, hey, lass uns erstmal frühstücken. Er ist gerade auferstanden. Jetzt kommt er und sagt, lass uns ein gutes Frühstück haben. Hey, wir haben so einen übernatürlichen Gott, der so natürlich agiert, der uns auf unsere natürlichen Art begegnet. Da, wo wir Frühstück brauchen, er nimmt sich die Zeit und frühstückt mit dir. Hey, Gott ist ein Gott der Beziehung, er will sogar mit dir frühstücken. Er will nicht nur, dass du sonntags in Gottesdienst kommst, dass du irgendwo deine Bibel liest, sondern er will Beziehung mit dir leben, beim Frühstücken, beim Mittagessen, beim Abendessen. Da, wo du bist, da will Gott sein. Weil genau dafür ist er gekommen, um mit dir Beziehung zu leben. Und nach so einer frustrierten Nacht, wer kennt frustrierte Nächte? Nach so einer frustrierten Nacht, es gibt doch nichts Besseres, als wenn Jesus sagt, komm, lass uns erstmal frühstücken. Lass uns einfach frühstücken und Zeit zusammen haben und auftanken und Kraft wiederholen. Vers 15, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Wir sehen hier ein Szenario, das echt interessant ist. Und zwar, sie sind Fischen, ne? Und wir wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Wie wurde Petrus berufen? Das lesen wir in Lukas 5. In Lukas 5 lesen wir, dass Petrus auch Fischen war die ganze Nacht und nichts gefangen hat. Wie gesagt, kein guter Fischer meines Gedankens nach. Aber er war Fisch und dann kommt Jesus ans Ufer und sagt, hey, werft die Netze nochmal raus und plötzlich fangen sie richtig viel. Und jetzt merken wir sind hier in einem, ich würde schon sagen Loophole, wir sind hier in einem Szenario, wo es sich wiederholt. Und zwar da, wo Jesus zum ersten Mal zu Petrus gekommen ist und seine Berufung ausgesprochen hat, genau das gleiche Szenario findet hier wieder statt. Wieder beim Fischen. Wieder haben sie nichts gefangen. Wieder kommt Jesus und spricht, das sind Fische. Und sie bekommen die Fische. Also es ist eine Wiederholung dessen, wo Jesus das erste Mal zu Petrus gesagt hat, ich will nicht, dass du wieder fischen gehst, sondern ich will, dass du Menschen fischst. Aber Petrus hat sich entschieden, ungehorsam zu sein, um wieder Fische zu fangen. Und deswegen, in dem gleichen Szenario, wie beim ersten Mal, kommt Jesus wieder und sagt, Petrus, ich will doch, dass du was anderes tust. Nicht nur das, sondern dann sehen wir auch, dass sie zusammen essen. Und auch das Essen ist eine Gewohnheit, wo sie immer wieder regelmäßig zusammen getan haben. Sie waren regelmäßig zusammen essen. Es war ein gewohntes Szenario für Petrus, mit Jesus zusammen zu essen, die letzten 3 Jahre. Dann sehen wir aber auch das Kohlefeuer. Und wenn du aufmerksam deine Bibel liest, dann erinnert dich das Kohlefeuer auch an etwas. Und zwar an eine andere Szene, kurz davor, und zwar an die Verleugnung von Petrus, das auch am Feuer stattgefunden hat. Als Petrus Jesus verraten hat, war genauso beschrieben, dass es an einem Kohlefeuer war. Und wir merken, hier bauen ganz viele Szenarien aufeinander auf, die Jesus nutzt, um zu Petrus zu sprechen. Und was Jesus hier eigentlich macht, ist, hey Petrus, wenn du nächstes Mal das Feuer riechst, will ich nicht, dass du an dein Versagen denkst, sondern an meine Gnade denkst. Das nächste Mal, wenn du denkst, du gehst zurück, dann will ich nicht, dass du denkst, du hast es versaut, dass du es nicht schaffst, dass du nicht kannst, sondern dass du weißt, ich bin immer noch hier, ich bin immer noch für dich da, ich bin immer noch dein Versorger und ich will dich immer noch in meinem Team haben. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Wie oft fragt Jesus hier, liebst du mich? Dreimal. Warum? Weil Jesus macht hier richtig gute Seelsorge. Jesus arbeitet das auf, was Petrus versaut hat und sagt ihm, Petrus, es kommt nicht auf deinen Fehler drauf an. Es kommt nicht auf deinen Ungehorsam drauf an. Sondern es kommt nur drauf an, was ich für dich getan habe. Jesus macht hier Petrus klar, es hat sich nichts verändert. Dein Fehler hat nichts verändert. Ich will dich, ich kenne dich und ich glaube an dich. Das ist, was Jesus ihm hier zuspricht. Denk nicht an dich, sondern denk an mich. Ich habe die Schuld für dich bezahlt. Dein Fehler ist kein Thema. Und das bringt mich zu dem Hauptthema von diesem Text. Kann Jesus gebrechliche, kaputte, ungehorsame Nachfolger gebrauchen? Ja. Ja. Jesus liebt es, genau mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Mit unperfekten Menschen. Mit Menschen, die es nicht immer hinbekommen. Mit Menschen, die manchmal Fehler haben. Die manchmal es nicht schaffen, weil es nicht auf unsere Stärke drauf ankommt. Jesus macht hier richtig gute Seelsorge. Er stellt diese drei Fragen. Jesus nennt Petrus bei seinem alten Namen, er nennt Simon. Warum? Weil er wie sein alter Name reagiert. Er reagiert wie seine alte Identität und fragt ihn, liebst du mich? Nicht komplex, nicht viel, aber kraftvoll. Einfach diese Frage, liebst du mich? Warum? Weil um Liebe geht es im Glauben. Matthäus 23, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und das ist die Quelle von allem anderen im Glauben. Das heißt, wenn du wissen willst, wie stehst du im Glauben, dann frag dich einfach diese Frage, liebst du Jesus? Alles andere zählt nicht. Nicht deine Fehler, nicht deine Schwäche, nicht dein Ungehorsam, sondern alles, was zählt, ist, liebst du mich? Das ist, was Jesus dich heute Morgen fragt. Liebst du mich? Und wenn du mit Ja antworten kannst, alles andere ist egal. Weil das ist die Frage, auf die es drauf ankommt. Liebst du Jesus mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele? Und ich glaube, wir als Christen sollten uns diese Frage viel häufiger stellen. Immer wieder selber. Hey, tue ich das gerade aus einer Liebe für Christus, für Jesus? Weil Liebe ist die Grundlage von Glauben. Unser Herz muss mit Liebe erfüllt sein. Warum? Um bereit zu sein, das zu tun, was Jesus von uns fordert. Weil jetzt lesen wir weiter, was Jesus von Petrus fordert. Vers 18. Ich möchte dir etwas sagen, sagt Jesus zu Petrus. Als du noch jung warst, hast du den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart wurde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Herr Jesus gibt hier Petrus eine Prophetie darüber, wie er sterben wird. Ja, Historiker sagen, dass Petrus eben auch am Kreuz kopfüber gestorben ist. Also das ist eine Prophetie darauf, dass Petrus am Kreuz sterben wird. Und ich dachte mir, Jesus, gerade dachte ich mir noch, du bist ein richtig guter Seelsorger, aber das ist doch eine Seelsorgenote 6, oder? Du hast da ein geknicktes Rohr, der voll enttäuscht ist von sich selber, voller Selbstzweifel ist. Und du bist da gerade am Aufbau und dann sagst du mir, ey, du wirst sterben. Du wirst ans Kreuz gebracht werden. Und ich denke mir, Jesus, das macht man nicht, das ist unsensibel. Warum machst du das in diesem Moment? Warum bringst du das in diesem Moment an, dass er so sterben wird? Und ich habe mich das wirklich gefragt und ich dachte mir, was steckt da drin? Warum muss er in diesem Moment dieses Schreckliche sagen, was am Ende seines Lebens passiert? Und ich habe da drüber nachgedacht und ich habe gemerkt, dass es für Petrus in diesem Moment keine größere Ermutigung gibt, als das ihm zu sagen. Wisst ihr warum? Weil er weiß, beim nächsten Mal, wenn es drauf ankommt, ob er zu seinem Jesus steht oder nicht, dann weiß er, ich werde es schaffen. Ich werde zu meinem Jesus stehen und ich werde ihm nachfolgen, sogar bis in den Tod. Und das ist die großgrößte Ermutiger für ein Versagen, der gerade Jesus verleugnet hat. Weil er weiß, beim nächsten Mal habe ich genug Glauben, beim nächsten Mal habe ich genug Liebe, beim nächsten Mal werde ich da durchgehen. Und plötzlich merken wir, Jesus weiß genau, was er macht. Seelsorge Note 1, weil er prophezeit ihm hier, hey, du bist ein treuer Diener. Ich kann auf dich bauen. Du bist wirklich der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Er ist bereit, Verfolgung mit Freude aufzunehmen, weil er weiß, ich liebe meinen Herrn, ich liebe Jesus. Petrus ist bereit, sein eigenes Leben zu geben. Er ist bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und damit beweist er seine Treue. Vers 20. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt hatte und gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus fragt, ey, was ist mit dem da drüben? Ey, der ist so ein Projekt, der Typ, oder? Gerade hat er so einen schönen Moment mit Jesus erlebt, alles erlebt und plötzlich wieder. Sein erster Gedanke, ey, und was mit dem anderen? Was passiert mit dem? Und was ist Jesus seine Antwort? Geht dich nichts an. Schau auf dein Leben. Schau auf deinen Glauben. Schau auf das, was ich mit dir vorhab. Folg du mir nach. Folg du mir nach. Und ich glaube, wir sind so oft im Glauben unterwegs und schauen, was andere machen, wie sie sich verhalten, was sie richtig oder falsch machen. Und wir bewerten das und wir wollen wissen, was damit passiert und was das für Konsequenzen hat und was da rauskommt. Aber Jesus sagt, hey, schau nicht auf die anderen. Schau auf dein Leben und folg du mir nach und sag du mir, liebst du mich? Bist du bereit, für mich in den Tod zu gehen? Weil das ist, was wirklich zählt. Darauf kommt es drauf an. Nicht, was die anderen machen. Nicht, was die anderen richtig oder falsch machen, sondern ob du mich liebst. Ey, und vielleicht ist dein Jahr, deine letzten Jahre, deine letzten Wochen nicht so gelaufen, wie du das dir vorgestellt hast. Und du bist gescheitert an deinen Maßstäben, an den Maßstäben Gottes und du fühlst dich wie ein Versager. Du fühlst dich so, als hättest du Gott enttäuscht. Als könnte Gott nichts mehr mit dir anfangen. Als wärst du die Person, wo einfach nur noch dabei ist. Irgendwie hofft, dass du genug Gnade bekommst von Gott, dass du irgendwie es in den Himmel machst. Und ich will dir heute sagen, hey, es geht um so viel mehr, als einfach nur in den Himmel zu kommen. Jesus will durch dich den Himmel schon heute auf die Erde holen. Bist du bereit, genau das zu erleben, da reinzugehen? Und die einzige Frage, die zählt, ist, liebst du mich? Liebst du mich? Fragt Jesus dich heute Morgen. Nicht, ob du was richtig oder falsch gemacht hast, sondern liebst du mich? Und wisst ihr, was so schön ist zu sehen? Wenn du bereit bist, diese Frage mit Ja zu antworten, dann darfst du direkt nach dem Johannesevangelium lesen, weil da kommt die Apostelgeschichte. Und wenn du direkt weiterliest, dann denkst du dir, was ist mit diesem Petrus passiert? Ein Kapitel später und er predigt und 3000 Menschen bekehren sich. Und du denkst dir, was ist passiert? Alles, was passiert ist, dass Jesus ihm gezeigt hat, ich will dich haben. Und weißt du was? Jesus will auch dich haben. Jesus will auch dich gebrauchen. Und durch und mit dem Heiligen Geist können wir die gleichen Dinge erleben, wie Petrus erlebt hat. Und ich will dich so ermutigen. Mach dich verfügbar für das, was Jesus durch dein Leben tun will. Du bist nicht zu schwach. Du hast nicht zu sehr versagt. Dein Fehler ist nicht zu groß, sondern seine Gnade ist viel größer. Und er will dich gebrauchen. Und du kannst einen Unterschied machen. Hey, von Petrus, wenn du die Geschichten liest, die Evangelien, du denkst dir so, ey, aus dem Typ wird niemals was. Aber Jesus hat von Anfang an was anderes in ihm gesehen. Und weißt du was, Jesus sieht auch was anderes in deinem Leben, als Menschen über dich ausgesprochen haben. Schau nicht, was andere Menschen über dich sagen, sondern schau, was Gott über dein Leben spricht. Was er über dich sagt. Was er für dich bereit hat. Er will dich versorgen. Er will, dass du ihm folgst, treu bist. Und er wird es segnen. Und du wirst merken, es ist die beste Sache, die du für dein Jahr 2026 machen kannst. Zu sagen, Gott, ich liebe dich. Ich folge dir nach und ich gebe dir alles hin. Und come on, wie wäre es, wenn wir plötzlich erleben, 2026 wird wie die Apostelgeschichte. Menschen bekehren sich. Menschen werden geheilt. Gemeinden werden gegründet. Oh, wäre das nicht herrlich? Weißt du, mit wem es anfängt? Mit dir. Mit dir, ob du bereit bist, ob du dich verfügbar machst für das, was Gott durch dein Leben tun will. Und er will etwas tun durch dein Leben. Die Frage ist nicht, ob du das siehst oder nicht, sondern was Jesus sieht. Hey, Hebräer 12, wir haben es gelesen. Schau nicht zurück, sondern schau auf Jesus, weil er ist der, der es im Glauben vollendet hat und ihm eifern wir nach. Er ist unser Ziel. Und alles, was wir tun dürfen im Jahr 2026, wie wär's? Wir laufen einfach Jesus nach. Wir tun, was er getan hat. Und plötzlich passieren großartige Dinge, bin ich überzeugt von. Warum? Weil wir treu in dem wandeln, was er für uns vorbereitet hat. Hey, Gott liebt es, unperfekte Menschen zu gebrauchen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Warum? Weil sie seine Gnade schätzen. Hey, Petrus in diesem Moment hat verstanden, wie groß die Gnade Gottes ist. Wenn du das verstanden hast, dann bist du bereit, Dinge zu tun, wo du nicht denken würdest, dass du bereit bist, die zu tun. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Lass uns einfach so einen Moment haben vor Gott. Hey, und Gott ist gerade hier. Jesus ist in diesem Raum durch seinen Geist und er geht hier rum und er klopft an den Herzen. Und er stellt die gleiche Frage, die er heute Morgen, die er Petrus gestellt hat. Er klopft an dem Herzen und er fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Vielleicht bist du heute hier und du warst mal mit Jesus unterwegs, aber du merkst, du bist andere Wege gegangen und du dachtest dir, boah, ich weiß nicht, ob Jesus noch was mit mir anfangen kann oder du hast noch nie davon gehört, dass Gott im Himmel gibt, der was mit dir anfangen kann. Ganz egal, wie es ist. Wenn du heute hier bist, dann will ich dir sagen, hey, Jesus steht an deiner Herzenstüre und er klopft an und er fragt dich, liebst du mich? Und das ist alles, was zählt. Er hat am Kreuz alles für dich getan, damit du ihm nachfolgen kannst. Während alle Augen geschlossen sind, will ich fragen, bist du heute hier? Und ich will gleich dann super gerne mit dir zusammen beten. Bist du heute hier? Und du willst erleben, dass Jesus in dein Herz kommt und Dinge verändert. Dass nicht mehr dein Zerbruch zählt, dein Versagen zählt, deine Angst zählt, sondern dass deine Gnade zählt. Ganz egal, ob zum ersten Mal oder ob du merkst, hey, du brauchst heute ganz neu, diese Frage zu beantworten, liebst du mich? Und einfach als Zeichen vor Gott und für mich, dass ich gleich mit dir beten kann, du darfst deine Hand einfach in den Himmel strecken und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich brauche das heute. Hey, danke für deine Hand, danke für deine Hand. Danke auch für deine Hand, danke für deine Hand. Ist noch jemand hier? Sei mutig. Ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Immer wieder neu zu sagen, ja, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich folge dir nach und das Jahr 2026 soll dir gehören. Och, komm und danke auch für deine Hand. Ist noch jemand hier? Danke auch für deine Hand. Oh ja, das ist noch eine Hand. Danke, Jesus. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Ihr dürft die Hände gerne runternehmen und wir wollen gemeinsam beten. Und die ganze Kirche wird dich unterstützen und ich will dich ermutigen, ob du deine Hand in den Himmel gestreckt hast oder nicht, bet dieses Gebet mit uns und wir glauben, dass du mit diesem Gebet dein Leben in Gottes Hand legst. Lass uns gemeinsam beten. Danke, Jesus, dass du für mich gekommen bist, für mich gestorben bist und alles gegeben hast. Und ich treffe heute eine Entscheidung. Ich folge dir nach. Ich will dich lieben. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Ich mache mich verfügbar für dich. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du bist mein Gott. Du bist mein Retter. Und du bist mein Herr. Amen. Amen. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben für das, was er tut. Und komm, lass uns mal auf die Predigt reagieren. Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn es dir möglich ist und einfach vor den Thronen kommen und hey, mach dich verfügbar für das, was Gott durch dich tun will. Und er will jetzt durch dich sprechen, bin ich überzeugt.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.